ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Dieter Schäfer.
Hallo, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind und den Weg zu uns gefunden haben. Ich muss sagen, jetzt bei der aktuellen Verkehrssituation und Glätte draußen sind wir eigentlich ganz froh, dass Sie heute nicht aus Mannheim kommen mussten.
Ja, ich auch. Es war weitsichtig, im Maritim zu übernachten. Ich hatte 12 Minuten Anfahrt und bin sicher hier angekommen. Aber beim Aussteigen fast auf die Nase gefallen, weil da war es ziemlich glatt auf dem Kopfsteinpflaster.
Ja, und diese Situation haben wir in ganz Baden-Württemberg. Sie haben es ja auch gerade gehört in den Verkehrsnachrichten. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Oh ja, also ich muss das Wort globale Erwärmung erwähnen. Ich bin Kind der 60er. 70er Jahre und habe erlebt, wie der Neckar zugefroren war, wie die Winter mit 1 Meter Schnee waren. Auch zu Beginn meiner Polizeikarriere hatten wir 1981 einen strengen Winter, wo wir in Schneeverwehungen Autos an der Autobahnauffahrt in Dossenheim aus dem Schnee gezogen haben mit unserem VW-Bus. Offensichtlich glauben viele Menschen, dass es keine Winter mehr gibt. Und dann kommt so ein Tag, der kalt ist und der ein bisschen Feuchtigkeit bringt und schon knallt es überall.
Das war doch aber eigentlich schon immer so, oder?
Ja, eigentlich schon. Es gab immer welche, die dachten, sie kommen mit Sommerreifen über den Winter. Insbesondere jetzt in der heutigen Zeit. Früher war mehr Schnee, deswegen auch mehr Winterreifen. Aber wenn es glatt wird durch dieses Naturphänomen, das sie da haben, haben sie keine Chance. Auch als Polizei nicht, sie rutschen ja genauso.
Vielleicht nutze ich mal Ihre Anwesenheit, Herr Schäfer, um meine grundsätzliche Frage zu klären. Darf ich im Winter überhaupt mit Sommerreifen fahren?
Nein.
Ist verboten. Also wenn ich erwischt werde, gibt es eine Strafe.
Wenn Sie erwischt werden in Zeiten, wo es Schnee oder Glatteis gibt und Sie fahren mit Sommerreifen, können Sie fahren werden.
Warum frage ich Sie das eigentlich alles, Herr Schäfer? Weil Sie Polizist sind, AD, darf man das so sagen?
Ja
wahrscheinlich schon. Ne? Seit 16 Jahre lang waren Sie Leiter der Verkehrspolizeidirektion in Mannheim und viele Menschen aus der Rhein-Neckar-Region, die uns zuhören, die werden Sie vielleicht auch kennen. Den anderen erzählen wir jetzt vielleicht kurz Ihre Geschichte. Also Sie sind in Heidelberg geboren und haben eine Polizeilaufbahn gemacht, wollten aber eigentlich zur Kripo.
Naja, jeder aus meiner Babyboomer-Generation weiß, dass wir 3 Fernsehprogramme hatten und dass wir durch Derrick und den Kommissar geprägt waren. Und die Kriminalpolizei war halt die Polizei. Und der den Kaffee gebracht hat, muss man mal die alten Sendungen angucken, war der mit der weißen Mütze, nämlich der Verkehrspolizist. Und dieses Bild ist bis heute verhaftet. Und ich habe ganz schnell gemerkt, wenn du bei der Polizei Verantwortung übernehmen willst, dann musst du nicht unbedingt zur Kriminalpolizei. Die Verantwortungsbereiche der Schutzpolizei sind genauso groß und die Karrieremöglichkeiten waren schneller und der Durchmarsch in Richtung Verantwortung einfacher. Und ich bin ein Mensch, der sehr gern Verantwortung übernimmt. So wurde ich geprägt in meiner Jugend durch meine Eltern, durch mein Umfeld und
Sie waren auch 2 Jahre bei der Bundeswehr, aber ich habe auch ein altes Foto von Ihnen entdeckt und da haben Sie lange Haare. Ich meine, das zieht heute keinem mehr hinter den Ofen hervor, aber wenn ich jetzt an Ihre Zeiten denke, so ein Langhaariger, das waren doch eher die Revoluzzer. Waren Sie mal ein Revoluzzer?
Nie. Also ich habe zwar den Vietnamkrieg mitbekommen als Protest und war bei Konzerten und habe da mitgekriegt, wenn GIs dabei waren und insbesondere die links angehauchten bei uns am Gymnasium, deren Proteste mitbekommen, aber ich war damals eher Mainstream. Ich war musikbegeistert, ich habe die ganzen Rockbands und wenn es um Vietnam ging, dann war Jimmy Cliff mit dem Song Vietnam oder der Hit damals mit War und die Dinge hat man wahrgenommen, aber bewusst Gegner oder Befürworter politisch war ich damals. Ich war in meiner Jugend völlig unpolitisch, aber es war damals in, lange Haare zu tragen mit hochhackigen Schuhen rumzulaufen, also Plateausohlen und weiten Schlaghosen, das hat man alles mitgemacht.
Die Verkehrsdirektion im Polizeipräsidium in Mannheim, das war bis vor knapp 5 Jahren die Wirkstätte von Dieter Schäfer. Heute ist er ein SWR1, Leute. Aber Sie haben vorher noch einiges anderes gemacht, Herr Schäfer, bevor Sie dort gelandet sind, sage ich jetzt mal. Sie waren zum Beispiel in den 90er Jahren für kritische Einsätze verantwortlich in Mannheim. Was haben Sie aus dieser Zeit als Polizist Prägendes mitgenommen?
Naja, ich habe ein Buch geschrieben, Die Gewaltfalle. Ich war Einsatzleiter bei einem Einsatz anlässlich eines Solidaritätsmarschs kurdischer Frauen von Straßburg nach Mannheim, dem letzten im Jahr 2012. Danach gab es nie wieder einen und mit dem Kurdenfestival auf dem Mannheimer Maimarkt. Und es gab immer Zoff. Es waren PKK-Aktivisten aus halb Europa dabei, junge, giftige. Und sie haben überall, wo sie waren, Stress hinterlassen, auch immer in Kontrast mit grauen Wölfen, also mit Türken, gegenseitige Provokationen. Und ich habe damals den Marsch gestoppt und dann gab es...
Sie waren damals Einsatzleiter.
War Einsatzleiter und habe samstags den Marsch in Mannheim gestoppt, habe ihnen Weitermarsch untersagt. Es gab dann einen riesen Palaver. Sie sind bei Dunkelheit dann zum Maimarkt geleitet worden. Und über Nacht haben sie sich dann ausgedacht, wie sie sich dann, so wie wir es nachträglich recherchiert haben, rächen können. Und wir wurden dann aus heiterem Himmel gegen 16 Uhr gesteinigt.
Mit Steinen beworfen,
jungen
massiv.
Aktivisten mit Betonblöten, Steinen aus heiterem Himmel. Deswegen Gewaltfalle. Also das war völlig unerwartet und sowas habe ich auch noch nie erlebt.
Hat sie das geprägt?
Ja, klar.
Ja. Ist es, also... Es mehren sich ja die Berichte über Angriffe auf Einsatzkräfte. Das ist jetzt natürlich ein Extremfall. Gab es damals auch viel Presse dazu. Da wurde viel berichtet. Es gab, denke ich mal, auch Konsequenzen. Wird es denn zusehends schwerer, auch jetzt Nachwuchs für so den ganz normalen Streifendienst auf der Straße zu finden? Weil jetzt mal abseits von so Spitzenereignissen, wie Sie es gerade beschrieben haben in Mannheim, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, gibt es aber immer wieder mal, ist doch die Gewalt gegen Einsatzkräfte auf den Straßen spürbar gestiegen?
Naja, also ich möchte es relativieren. Erstens glaube ich nicht, dass es junge Leute abschreckt. Dass wir derzeit möglicherweise einen Zugangsmangel haben, liegt einfach an der Demografie. Dass es weniger Bewerber gibt für alle, für die Industrie, für den Handel, aber auch für die Polizei. Da muss man attraktiv sein. Es ist in den letzten Jahren viel passiert. Man verdient gut als Polizeibeamter oder relativ gut gegenüber meiner Anfangszeit.
Besser als früher?
Deutlich besser als früher. Also insofern, Polizist zu werden, ist immer noch attraktiv. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe ja 2019 als Vermächtnis mein Buch der Verkehrspolizei CIS geschrieben und habe es immer bezeichnet, es ist eine Liebeserklärung an den Beruf. Es ist hochtoxisch, weil wer es liest, will zur Verkehrspolizei. Insofern, glaube ich, ist es schon immer noch attraktiv. Und ich glaube, die berichteten Angriffe liegen daran, dass wir die neuen Medien haben. Social Media ist schneller als jede Presse in früheren Jahren. Und alles, was einem so überwältigend erscheint, ist einfach der Geschwindigkeit der Social Media Möglichkeiten geschuldet. Sie haben eine Aktion und sofort werden hunderte Handys gezückt und sie werden in jeder Position aufgenommen. Und sie müssen wissen, dass sie als Polizist gläsern sind und alles, was sie tun, über den Äther geht. Und also, insofern kann man sich darauf vorbereiten.
Sie meinen, die Darstellung von Angriffen zum Beispiel auf Polizeibeamte, auf Beamtinnen, die ist eigentlich überzogen dargestellt. So schlimm ist es gar nicht.
Die hatten wir früher schon. Wir hatten zu Zeiten Demonstrationen von links, den Mief der späten Nachkriegsjahre zu beseitigen, gab es doch auch Angriffe gegen Polizeibeamte. Es gab immer die Konstellation Jugend gegen Alt, links gegen rechts und Fußball-Hooligans gegen Polizisten. Es gab immer schon Angriffe. Ich will das nicht relativieren, jeder Angriff ist schlecht und jeder Angriff muss unterbunden werden, aber ich würde jetzt nicht hinstehen und sagen, mit 5 Jahren Abstand ist es alles viel schlimmer geworden.
Jetzt haben wir gerade eine Nachricht bekommen von Peter Reinhardt, das ist ein alter Weggefährte von Ihnen, der hat schöne Grüße hinterlassen und sich gefreut, dass Sie heute hier im Studio sind. Der hat aber auch erzählt von Ihren alten Zeiten, wo Sie viel Spaß hatten, aber auch viel erlebt haben. Also Sie haben die Höhen und Tiefen des Polizeiberufs mitgenommen. Welche sind das?
Naja, damals eine Bewandtnis, eine Ruhestörung an einem Wochenende in Neuenheim. Den ganzen Tag hat der Alkoholiker seine Musik laut gedreht und um 22 Uhr haben die Nachbarn dann angerufen und eben jener Anrufer war mit involviert. Die sind dann nach 22 Uhr zur Nachtzeit in die Wohnung rein und der Besoffene hatte eine geladene Pistole und hat nach Zeugenaussagen dann auch den Finger krumm gemacht. Die Pistole hatte Gott sei Dank Ladehemmung, sonst wäre der Beamte schwer verletzt oder vielleicht sogar tot gewesen. Und wir haben dann in all dieser Aufarbeitung dann das Gerichtsurteil wahrgenommen, wo der Alkoholiker freigesprochen wurde, weil das Recht auf Betreten der Wohnung zur Nachtzeit höherwertig war als das Recht, die Ruhestörung zu beseitigen. Man wusste, wer er ist, man hatte die Adresse, man hätte die Wohnung nicht betreten dürfen. Das sind so Ereignisse, die prägen dich, die haben sich eingebrannt und ich glaube, die haben auch den Beamten geprägt.
Rechtfertigt aber nicht den Gebrauch der Schusswaffe, oder?
Natürlich nicht, aber er wurde freigesprochen wegen versuchtem Tötungsdelikt.
Mhm. Das war jetzt, würde ich eher unter Tiefen verbuchen, was Sie da gerade geschildert haben. Sie haben aber auch die Höhen kennengelernt. Was ist denn so, würden Sie sagen, wenn Sie jetzt mit einem jungen Kollegen den Beruf schmackhaft machen müssten? Was würden Sie dem erzählen?
Ja, ich habe ja, bis auf Kriminalpolizei habe ich tatsächlich alles bei der Polizei erlebt. Stabsarbeit, Revierarbeit, verkehrspolizeiliche Arbeit, auch Sonderaufträge, aber immer in bürgerschaftlichem Engagement. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn Sie gerne Verantwortung übernehmen und nah am Bürger arbeiten wollen, also eine soziale Arbeit, Ader haben, dann ist die Erfüllung die Verkehrspolizei. Warum? Weil ein Verkehrsunfall ist ein seltenes Ereignis. Manche Menschen kommen ohne durch. Aber du hast einmal in deinem Leben einen Unfall und bist so dankbar, wenn da jemand ist, der professionelle Hilfe leistet und dir die Sicherung deiner Ansprüche gewährt. Ich kenne viele, die bis heute über Jahrzehnte dankbar sind bei schweren Unfällen den Beamten, die ihnen damals geholfen haben. Also deswegen ist, glaube ich, das Metier bei der Polizei, das am bürgerschaftlichsten unter dem Aspekt Polizei, dein Freund und Helfer, immer noch segelt, die Verkehrspolizei, und erstrebenswert dorthin zu kommen.
Also das ist Ihr Plädoyer für die Verkehrspolizei. Sie haben dort ja auch mal unkonventionelle Maßnahmen angewendet, zum Beispiel, wenn es darum ging, mit den Autoposern, die Autoposer-Szene in Mannheim anzugehen. Das war zum Teil so, dass Sie dafür großen Applaus bekommen haben, zum Teil wurden Sie aber auch kritisiert. Warum diese unkonventionellen Maßnahmen? Braucht man die? Also reicht die vorliegende Gesetzeslage nicht aus?
Wir haben viele Gesetze, die nicht richtig angewandt werden. Wir haben ein Spektrum der Verhältnismäßigkeit, das von 0 bis 99 geht. Und gerade verwaltungsrechtlich geprägte Beamten sind geneigt, immer an der unteren Schwelle der Verhältnismäßigkeit zu bleiben. Man darf aber auch mal, wenn es sein muss, an die Obergrenze gehen, unterhalb der Schwelle der Unzulässigkeit. Und geprüft wird es eher über Verwaltungsgericht. Und das dauert. Man muss ein Problem vom erwünschten Ergebnis angehen. Das war immer meine Maxime. Und wenn ich diesen Lärm von Autoposern in der Innenstadt wegkriegen will, dann muss ich nicht diskutieren über Straßensperrungen, sondern wie komme ich dieser Klientel bei? Wer ist diese Klientel? Und wie kann ich sie so schocken, dass sie aufhören? Und dazu muss man ansprechen, wer es ist. Dazu muss man Maßnahmen ergreifen, die unerwartet sind, weil alles, was erwartet ist, löst diesen Gain-Effekt aus, ja wieder. Aber sich dadurch Respekt zu verschaffen in der Szene, das haben meine Beamten geschafft und deswegen wurden sie auch dafür gefeiert. Selbst wenn sie die Autos derer weggenommen haben, deren liebstes Spielzeug es war.
Autoposer-Szene sprechen wir gleich nochmal drüber, weil das für viele Menschen gerade auch in den Städten ein Problem ist, aber ich glaube auch außerhalb der Städte. In Heidelberg, da haben ihre Beamten bei abendlichen Kontrollen einigen Radfahrern, die ohne Licht unterwegs waren, gelegentlich auch mal angeboten, ihnen die Luft aus den Reifen zu lassen und sie schieben zu lassen. Dafür gab es dann wiederum weniger Applaus.
Ja und nein. Kommt drauf an, wer applaudiert hat. Das Ganze war eingebettet in die Aktion Plus 5, eine von mir moderierte Aktion zur Reduzierung von Unfällen mit dem Fahrrad in der bekennenden Radfahrerstadt Heidelberg. Und es war im November, also auch das Thema Fahren ohne Licht. Und wir hatten die Aktion mit den Verantwortlichen für Arbeitssicherheit aller großen Unternehmen, insbesondere der städtischen und der universitären, zusammen gemacht und haben immer informiert, wann und wo wir kontrollieren. Das haben wir dreimal hintereinander, immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr gemacht.
Aber Sie haben doch gerade vom Unerwarteten gesprochen.
Ja,
das ist ja recht erwartbar.
Das war erwartbar. Wir wollten ja, dass die Leute langsam erkennen, dass es so nicht weitergeht. Und beim vierten Mal habe ich dann gesagt, so, jetzt beschlagnahmen wir die Fahrräder. Und das waren überwiegend Studenten und Akademiker. Und dann wurde das Geheule groß. Und dann kriege ich mein Fahrrad geklaut und ich schieb's. Und ich habe gesagt, das geht natürlich nicht. Ja, gibt es nichts anderes? Dann sage ich, im Ermessensspielraum gibt es immer eine Möglichkeit, um eine Gefahr abzuwehren. Ja, was für eine, sage ich. Sie könnten beispielsweise die Luft vorne und hinten ablassen und das Fahrrad dann ohne Luft schieben. Ja, geht das, sage ich. Ja, Sie können das Ventil aufdrehen und dann geht die Luft raus. Und dann kann ich weitergehen. Ja, und dann haben die alle bereitwillig und lächelnd die Luft abgelassen. Hat keiner geschimpft. Am nächsten Tag hatte ich einen Shitstorm für eine Woche. Nach dieser Woche, in der heftigst diskutiert wurde, auch über die Rhein-Neckar-Zeitung und die Medien, habe ich dann mal eine Anfrage bei allen Heidelberger Fahrradhändlern gemacht und alle Stecklichter waren ausverkauft. Es wurde hell.
Der Ex-Leiter der Mannheimer Verkehrspolizeidirektion, Dieter Schäfer, ist bei uns. Und Herr Schäfer, Sie haben sich einen Namen gemacht, weil Sie gegen die Autoposer-Szene in Mannheim ziemlich rigoros vorgegangen sind. Autoposer, ja, die kennen die Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt besonders gut, aber ich glaube auch alle anderen größeren Städte im Land. Wie groß ist denn das Problem, wenn man das mal so mit der größeren Brille betrachtet? Autoposerei, Lärmbelästigung.
Naja, es ist ein gewachsenes Problem in den, ich würde sagen, im Zeitraum von 5-6 Jahren hat sich das kumuliert, so bis Ende meiner Dienstzeit. Zunächst waren es 3er BMWs der Klientel und ich habe immer gesagt, wir müssen die Klientel ansprechen. Es sind macho-mäßig erzogene junge Männer aus dem türkisch-arabischen Raum. Und fast ausschließlich. Und deswegen auch Männer. Ich kenne eine aus unserer aktiven Zeit,
Poserin. Das ist jetzt ihre Erfahrung aus ihren Dienstjahren.
Ja, also wir hatten eine Frau, ansonsten nur Männer, alle im Alter zwischen 18 und etwa 30, in der Phase, wo sie ihre Sturm- und Drangzeit hatten. Anfangs haben die in ihre 3er BMWs mit einer Flex Löcher in den Auspuff geschlitzt, um lauter zu werden. Und später ist dann in der Entwicklung der 3er BMW abgelöst worden durch den AMG Mercedes, auch durch die Rapper-Szene, die sehr viele dieser Songs über AMG verfasst haben. Mhm. Insbesondere über Leasing-Angebote. Also die haben sich zum Teil die Leasingrate vom Mund abgespart oder über Unterstützung Papa, Mama und Oma oder in Leasinggemeinschaften diesen AMG Mercedes geleast und sind damit mit Backfire durch die Fußgängerzone gefahren.
Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Wie kommen bestimmte Leute zu diesen Autos? Haben Sie das durch Recherche dann rausfinden können? Oder ist das Eindruck aus Ihrer Arbeit? Oder schließen Sie das mal?
Nein, wenn Sie kontrollieren, wissen Sie ja, wen Sie vor sich haben und stellen dann auch die persönlichen Verhältnisse fest und gehen auch mal mit jemandem nach Hause, wenn er unbelehrbar war. Also da saßen wirklich welche auf Jaffa-Kisten. Und haben lieber auf Lebensstandard verzichtet, um so ein AMG Mercedes als Statussymbol zu haben.
Sie haben erzählt, früher, da haben die entsprechenden Fahrer dann Löcher in ihre Auspuffanlagen gebohrt, damit es lauter wird. Heute gibt es das laute Auto ab Werk. Ja, welche Verantwortung tragen denn da die Hersteller? Bedienen die da einfach nur einen Markt? Oder
die bedienen den Markt, sie machen aber ihren Markennamen damit kaputt aus meiner Sicht. Weil genau bei der Klientel ist dieses Sport-Driving mit Backfire. Also Backfire ist ja nichts anderes als Vollgas und dann das Gas sofort loslassen und dann gibt es diese Fehlzündungen. Mhm. Es knallt dann.
Ja.
Schnelle Beschleunigung, die sind hochmotorisiert, mehrere hundert PS. Und die jungen Männer beherrschen das nicht. Die haben früher auf der Playstation gespielt und haben Rennen gefahren und steigen dann in 500 PS Fahrzeug und beherrschen das Fahrzeug nicht.
Wie kann ich mir denn die Arbeit, die Präventionsarbeit oder auch die aktuelle Arbeit dann auf den Straßen vorstellen? Ist das so eine Art Katz-und-Maus-Spiel? Also die Poser reagieren, gehen woanders hin, sie rennen hinterher oder wie läuft das?
Nein. Es gibt ja die Posermeile in der Kurpfalz und es ist in Mannheim der Ring Kunststraße Fressgasse und da hat man ja alles möglich probiert. Man hat Blitzer eingebaut für viel Geld man hat über Straßensperrungen nachgedacht. Aber ich sage immer, wir können nicht die Allgemeinheit für etwas bestrafen, was eine Minderheit verursacht. Wir müssen der Minderheit Herr werden und deswegen müssen wir gezielt gegen die vorgehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben zweierlei Möglichkeiten. Das Posen ist ja, wenn das Fahrzeug mit der Flex bearbeitet wurde, ein zulassungsrechtliches Problem, die Zulassung erlischt. Wir haben Sachverständige eingesetzt dazu.
Wie viele Autos haben Sie eingezogen in Ihrer Karriere?
Mehr als 100 auf jeden Fall in den paar Jahren. Und wirklich hochwertige Autos. Also sah immer ganz toll aus, wir haben immer Fotos gemacht. Da stand vom Ferrari-Umbau bis immer schöne Schlitten, auch Motorräder, die dann standen, die dann durch Gutachter als nicht zum Verkehr zugelassen beurteilt wurden. Und dann mussten die mit Anhänger abgeholt werden, wieder umgebaut werden für viel Geld. Und das hat den einen oder anderen dann schon belehrt. Manche kamen wieder und mussten dann gezügelt werden. Das war die eine Seite. Und das andere war das Verhalten. Das haben wir dann über Verwaltungszwang geregelt. Da haben die auch ganz schön dafür geblutet.
Wir haben das Thema Autoposer gerade angesprochen und wollen das auch noch mal kurz zu Ende bringen, Herr Schäfer. Da kam jetzt eine Frage von Manfred Furchner aus Lobbach, der fragt, früher hat man die erwähnten Poser doch schlicht Angeber genannt. Warum benutzt man jetzt diesen viel verständlicheren Begriff heute nicht mehr? Naja.
Naja, wir sind auch moderner geworden und Anglizismen sind in der Sprache der jungen Menschen verhaftet, deswegen haben wir die übernommen.
Ist jetzt wieder ein anderes Thema. Bleiben wir mal bei den Rasern beziehungsweise bei den Posern oder bei den Angebern. Oben im Norden, da gibt es ja auch einige Hochburgen, Hamburg zum Beispiel. Da gibt es seit 5 Jahren eine Dienstgruppe Autoposer. Die Stadt Bremen will jetzt ganz aktuell gegen die Szene in der eigenen Stadt vorgehen mit konkreten Maßnahmen. Welche konkreten Maßnahmen kann man denn ergreifen, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen?
Naja, wir haben da eine Blaupause geschaffen. Wir hatten ja einen betuchten Jaguar-Fahrer, der bis in die Verwaltungsgerichtshofinstanz gegangen ist und beide Verwaltungsgerichtsverfahren verloren hat. Also unsere Maßnahmen wurden als rechtmäßig bezeichnet. Das heißt, wir haben zweigleisig zu fahren. Einmal das Zulassungsrechtliche, wenn das Fahrzeug die Zulassung erloschen ist, kann man das Fahrzeug beschlagnahmen und zur Wiederherstellung in den sachgerechten Zustand dann dem Halter auferlegen. Und die andere Seite ist die verhaltensorientierte. Das heißt, man droht ihm verwaltungsrechtlich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Ortspolizeibehörde Verwaltungszwang in Höhe von einem Zwangsgeld, das wir bei 1.000 Euro festgelegt hatten, 500 und 1.000 Euro im Wiederholungsfall, an, wenn er nicht unterlässt, in der Stadt in der Form sich zu verhalten mit seinem Auto, also zu posen, aktiv Lärm zu verursachen. Mhm. Und wenn er dann bei, und es ist sehr einfach, sie stellen sich an einen Horchposten und hören den schon von Weitem kommen und wissen, wer es ist, halten den an, nehmen seine Personalien auf, zeigen ihn an, mittlerweile 100 Euro Bußgeld, auch das haben wir über das Verkehrsministerium Baden-Württemberg erwirkt, in der Bund-Länder-Konferenz, mittlerweile ganz schön teuer und im Wiederholungsfall dann eben mit Zwangsgeld. Und wer es braucht, auch ein drittes Mal. Und ich glaube, dann lernt man es.
Ja. Die Straßen unattraktiver zu machen mit Pollern, mit irgendwelchen Schwellen und so, da schütteln Sie gleich den Kopf. Das bringt nichts.
Warum wollen Sie die Allgemeinheit bestrafen für etwas, was eine kleine Minderheit meint, an den Tag legen zu müssen? Meine Auffassung ist, wir müssen uns am Störer orientieren und nicht an der Störung.
In Mannheim, in Ihrer Stadt, da tut sich inzwischen was. Muss nicht sein, so heißt eine Kampagne gegen Poserlärm. Und da ist sogar die Poserszene selbst mit eingebunden. Sind das die Früchte Ihrer Arbeit?
Ja, weil wir von Anfang an, und das ist das Schöne, man sagt ja, der Erfolg hat viele Väter und der Misserfolg ist ein Waisenkind. In dem Fall ist es tatsächlich so, keiner, weder die Polizei, noch die Stadtverwaltung, noch die Bürgervereinigungen, hätten es allein geschafft, bis zu diesem Punkt zu kommen. Es geht nur gemeinsam, und zwar parteiübergreifend unter Zurückstellung aller Ideologien. Lärm macht krank, und dann muss man gemeinsam vorgehen, und das fand ich so toll. Also die entscheidende Sitzung wurde von einem Grünen geleitet. Dass ich mal Applaus von einem Grünen bekomme, das war richtig toll, muss ich sagen.
Sind Sie das sonst nicht gewöhnt?
Oh ja, da ist viel CDU, Kritik. Oder? Ich meine, wir haben in der Verkehrswende eine überproportional starke Förderung des Fahrradverkehrs. Und der kommt ja aus der Ecke. Und Fahrradfahrer gehören zu den schwachen Verkehrsteilnehmern. Und wer als schwacher Verkehrsteilnehmer am Verkehr teilnimmt, ist höher gefährdet an seiner Gesundheit. Und das muss man berücksichtigen. Und dann kann man nicht auf Biegen und Brechen Recht durchsetzen. Mir hat ein Sprecher vom ADFC beim Verkehrsgerichtstag in Goslar gesagt, ein Radfahrer, der im Recht ist, muss nicht zurückstecken gegenüber einem Stärkeren wie einem LKW-Fahrer. Dann habe ich gesagt, das ist eine tolle Grabinschrift, aber hilft uns doch nicht weiter. Wir haben als Kinder beigebracht bekommen, wenn ein 40-Tonner direkt auf deiner Höhe ist, dann pass auf.
Sie haben gerade die 40-Tonner in der Stadt angesprochen. Da gibt es immer wieder tragische Unfälle mit Radfahrerinnen, mit Radfahrern, wo Menschen auch zu Tode kommen. Man sieht es oft an den weißen Fahrrädern, die dann an Kreuzungen aufgestellt werden, als Gedenktafel sozusagen. Viele machen sich ja Gedanken darüber, wie kann so ein Verkehr in der Stadt, in der Innenstadt, sicherer und besser geregelt werden. Haben Sie da Ideen?
Ja, klar. Keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich auch nicht. Aber Fakt ist, wir müssen zu Zeiten, zu denen die Gefahren lauern, aktiv werden. Also keine pauschalen Veränderungen, sondern dort, wo Unfallgefahren örtlich und zeitlich herrschen, intervenieren.
Also ähnlich wie bei den Posern. Nicht alle bestrafen, sondern die Poser.
Das bedeutet, dass wir also grundsätzlich, je geringer die Geschwindigkeit, desto weniger Energie wird frei beim Aufprall. Bedeutet, wir sollten nur noch die Traversen und Durchgangsstrecken mit 50 km/h in der Stadt zulassen und den Rest der Stadt, was ja in vielen Bereichen auch schon laut ADAC gemacht wurde, auf 30er Zonen runtergehen. Also weg, also von mir ist auch Fußgängerzonen und Radfahrerstraßen, aber grundsätzlich mal über die Stadt gesehen, tagsüber zu Spitzenverkehrszeiten, also zwischen morgens 6 und abends 6, 30 km/h. Man kann zur Nachtzeit und am Wochenende auch 50 km/h zulassen. Also ich bin immer für temporäre Maßnahmen. Aber wenn wir die Geschwindigkeit für alle reduzieren, wird auch die Gefahr des Unfalles minimiert, weil die Bremswege kürzer sind. Und ein ganz, ganz wichtiges Element ist, Verursacher des Unfalls ist immer menschliches oder also zu ganz, ganz hohen Prozent werden menschliches Versagen. Das heißt, wir müssen den Menschen wieder beibringen, dass sie es sind, die die Fehler begehen. Und wir müssen den schwächeren Verkehrsteilnehmern, Fußgängern, Kindern und Radfahrern beibringen, dass das Blech, das unterwegs ist, insbesondere das große Blech, die LKWs, für sie ganz große Gefahren darstellen und deswegen defensiv auf sie zugehen. Ich fahre nicht neben einen LKW und glaube, der sieht mich und fahre dann los und er überfährt mich beim Abbiegen, sondern ich halte mich zurück und lasse ihn weiterfahren. Also für mich grundsätzlich in der Kindererziehung, in der Verkehrserziehung, defensiv gegenüber schweren Fahrzeugen und lieber zurückhaltend und warten, was der macht, um nicht selbst in Gefahr zu geraten.
Aber Sie appellieren da jetzt an die Verkehrserziehung. Verkehrserziehung ist uralt. Also ich erinnere mich an Sendungen mit klassisch angehauchter Swingmusik, der siebte Sinn oder sowas. Ja. Gibt's alles schon ewig. Ist es ins Hintertreffen geraten?
Sehr, durch die neuen Medien. Also ich plädiere dafür, und das weiß auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, mit dem wir als Verein sehr eng zusammenarbeiten, wir müssen moderner werden in der Verkehrserziehung. Das heißt, ich plädiere dafür, dass wir Gruppen einsetzen, die Prävention betreiben mit Experten, also mit Influencern. Wir brauchen YouTuber, TikToker, alle, die auf neuen Medien hunderttausende Follower haben und Reichweite und einen, der Macher in der Gruppe ist und die Dinge umsetzt. Aber die Umsetzung selbst für die Zielgruppe sollen die Influencer machen, weil die wissen, wie sie ihre Leute erreichen. Also wir brauchen eine mutigere Umsetzung. Der siebte Sinn wäre heute untauglich, weil er auch sexistisch war damals, wenn man die alten Sendungen sieht. Aber wir brauchen tatsächlich ein Team, das das umsetzen könnte, peer-to-peer. Und dann hätten wir wahrscheinlich größeren Erfolg. Also nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern so, wie es die Gruppe verträgt und gewohnt ist.
Knapp 7 Jahre ist es her, da fuhr am Rosenmontag 2018 ein Sattelschlepper auf der A5 kurz vor dem Kreuz Waldorf ungebremst in ein Stauende und drückte 2 Autos unter einen anderen Laster. Damals starben 4 Menschen in diesen beiden Autos. Dieter Schäfer ist bei uns in SWR1, Leute. Sie waren damals Leiter der Verkehrspolizeidirektion in Mannheim. Waren Sie da vor Ort?
Nein.
Aber dieser Unfall, der hat bei Ihnen was bewirkt?
Ja, es war Rosenmontag. Mein Vertreter war vor Ort und hat das alles gemanagt. Ich kannte den Unfall detailliert als Vorlage an die Staatsanwaltschaft und bin dann mit dieser Sonderlage, Massenanfall von Verletzten, großes Schadensereignis, bei der Berufsfeuerwehr Mannheim zu einer Fortbildung gewesen, habe dort einen Vortrag gehalten, unter anderem. Und da war der leitende Notarzt mit dabei und der hat mich nach meinem Vortrag zur Seite genommen und sagte, wissen Sie überhaupt? Und da sagte er, mein Freund und Kollege war vor Ort als Arzt und sie haben das Fahrzeug mit dem Spreizer auseinandergezogen, nachdem sie ein Röcheln vernommen hatten aus dem hinteren Fahrzeug und streckten er und eine Rettungssanitäterin den Kopf ins Fahrzeug und schauten in die schockgeweiteten Augen der damals 15-jährigen Helena und die fragte, sind die alle tot? Und es hat mich wie ein Blitz getroffen. Es sind sofort die Tränen in die Augen geschossen. Es hat mich nie wieder losgelassen.
Ja, es bewegt Sie auch heute noch. Aber Sie haben doch, also ich will das gar nicht relativieren, aber Sie haben doch viele solche Geschichten sicherlich erlebt in Ihrer Laufbahn. Ja, warum war es die so was bei Ihnen ausgelöst hat?
Weil es so unsinnig war und so unnötig. Der LKW-Fahrer war abgelenkt oder in Schlaf verfallen. Er ist ungebremst ins Stauende. Also alle tödlichen Unfälle, die ich seither recherchiert habe, sind passiert, weil der Fahrer ungebremst ins Stauende gefahren ist. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit Abstand zu tun, sondern mit Ablenkung und Sekundenschlaf. Und dagegen kann man vorgehen. Da muss man überzeugen, das kann man nur den Lkw-Fahrern selbst beibringen. Deswegen haben wir auch ein Riesennetzwerk aufgebaut und arbeiten mit der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik zusammen, machen breitestmögliche Schulungen von Lkw-Fahrern und versuchen, deren Verhalten zu beeinflussen, weil Fahrverhalten ist nichts anderes wie eine schlechte Angewohnheit. Und schlechte Angewohnheiten kann man sich auch wieder abgewöhnen. Und daran arbeiten wir.
Also die Hauptursache für solche Unfälle, dass Verkehrsteilnehmer, sei es ein LKW oder auch PKWs, passiert es auch bei PKWs häufig, so ungebremst auf ein Stauende. Man fragt sich ja manchmal, wie geht denn das?
Ja, wir hatten einen Unfall als Beispiel. Da fuhr einer von der A61 aus der Pfalz kommend auf die A6 in Richtung Waldorfer Kreuz mit einem Audi-Kombi, also ein typisches Vertreterfahrzeug. Und der muss mit mindestens 160, vielleicht sogar noch mehr, auf dem rechten Fahrstreifen auf einen vorausfahrenden LKW draufgefahren sein, auf den Sattelschlepper, ist dann bis zum Zeeholm unter das Fahrzeug drunter geknallt und das Handy lag im Fußraum. Und er hat sich an der Unterfahrkante vom Sattelauflieger auf Höhe der Nasenwurzel die Schädeldecke abgeschlagen. Und es ist etwas, was für die Ersthelfer natürlich schockierend ist. Das kriegst du aus den Klamotten nicht raus. Der Unfalltod ist deswegen so schrecklich, weil er mit Wucht passiert. Ein Mordopfer hat einen Kopfschuss. Ein Unfallopfer ist deformiert und kaum mehr wiederzuerkennen. Und Blut und Gewebe verbreitet sich so schrecklich auf der Fahrbahn, dass das schon sehr, sehr belastend ist. Und da muss man auch drauf achten.
Ja, das sind jetzt auch belastende Darstellungen. Es gab damals auch Berichte über Gaffer an dieser Unfallstelle. Die gibt es übrigens auch an anderen Unfallstellen immer wieder. Der trotz offenbar dramatischen Szenerie, Sie haben es ja gerade wirklich lebhaft beschrieben, mit Ihren Smart-House-Phones da filmen und draufhalten. Konnten Sie in Ihrer langen Karriere jemals entschlüsseln, was Menschen dazu treibt, sowas zu machen?
Ja klar, Social Media und die Sehnsucht und Sucht nach Anerkennung. Warum scrollt man in seiner Timeline? Warum postet man ständig sein Mittagessen oder irgendwelche Ereignisse? Warum hält man auf jedes spektakuläre Ereignis drauf? Weil man der Erste sein will, weil man Anerkennung erwirken will, weil man Likes will, weil man wegen Likes unterwegs ist, weil man sich geehrt fühlt, weil man der Erste war. Das ist oft unbewusst. Ich mache den Menschen in der Situation oft gar keinen großen Vorwurf. Das Handy bezeichne ich als Seuche der Neuzeit. Über 80%, fast 90% der Ursachen wegen Ablenkung sind wegen dem Smartphone. Wenn Sie nachts unterwegs sind und schauen bei den Lkw-Fahrern in die Kabine rein, da hat jeder sein Smartphone auf der Lenkradnabe liegen und scrollt in seiner Timeline. Bewusst machen mit der Stoppuhr, wie lang brauche ich, um ein Like zu setzen. Ein LKW legt in der Sekunde 25 Meter zurück. Ich sage immer, wärst du bereit, dir 4 Sekunden lang eine Papiertüte über den Kopf zu ziehen und mit 80 durch die Gegend zu fahren? Da lachen alle. Aber alle haben kapiert, was ich damit meine.
Die A5, das Kreuz Waldorf, das war immer ein Unfall-Hotspot. Das Karlsruher Regierungspräsidium hat da inzwischen eine Stauwarnanlage am Waldorfer Autobahnkreuz installiert. Das ist vielleicht auch ein Ergebnis Ihrer Arbeit. Sie haben nämlich diesen Unfall, über den wir vorhin gesprochen haben, als Anlass genommen, um sich zu engagieren, um Maßnahmen zu entwickeln. Da haben Sie eine Initiative, nenne ich es jetzt mal, gegründet, die heißt Max 80. Was hat es damit auf sich? Klingt nach einem Tempolimit.
Na, nicht, sondern die Max 80-Idee ist ein Einwirken auf das Verhalten von welchen, die Unfallgefahren heraufbeschwören. Also insbesondere Lkw-Fahrern. Wir plädieren dafür, das Fahrverhalten dort anzupassen, wo Staugefahren herrschen. Und es ist auf hochbelasteten Autobahnen wie der A6 am Waldorfer Kreuz, insbesondere dann, wenn gebaut wird, weil dann werden die Fahrstreifen reduziert, dann droht Stau. Und wenn auf solchen Autobahnen Dauerbaustellen eingerichtet werden, dann kann man die Uhrzeit auch definieren, nämlich zu Spitzenverkehrszeiten. Und wenn man dann morgens seine Fahrtroute festlegt und weiß, ich bin zur Mittagszeit am Waldorfer Kreuz in Richtung Sinsheim unterwegs, und das gilt für alle anderen Autobahnen auf deutschen Strecken auch, dann richte ich mein Fahrverhalten so ein, dass ich nicht abgelenkt bin zum Zeitpunkt, wenn ein Stauende aufkommt. Warum? Ich erkläre das immer so, wenn ich mit einem Pkw, mit dem Hochmotorisierten mit 200 Stundenkilometer auf ein stehendes Hindernis fahre, dann werden 160.000 Kilojoule freigesetzt, also an Kilogramm an Kraft, an Masse, an Aufprallkraft. Mhm. Und wenn ich das Ganze mit einem 40-Tonner mache, mit 90 km/h, dann sind es nicht 160.000, sondern 2 Millionen.
Das ist achtfach viel mehr. Mhm.
Das bedeutet, so ein Lkw verursacht viel, viel Leid. Und deswegen ist es besonders wichtig, nicht nur auf die Pkw-Fahrer Rücksicht zu nehmen in der Beziehung, sondern auch auf die Lkw-Fahrer einzuwirken, weil deren Masse viel größer ist.
Also Geschwindigkeit ist etwas, was man regulieren kann. Es gibt aber auch andere Ursachen. Sie haben vorhin das Smartphone schon ausführlich angesprochen. Ja. Ablenkung ist ein Problem. Sekundenschlaf ist ein Problem.
Es gibt Ursachen.
Ist es der Zeitdruck bei den Lkw-Fahrern, also ausgelöst durch den Termindruck bei den Spediteuren?
Es sind insgesamt die Arbeitsverhältnisse bei den Lkw-Fahrern. Wir haben viel prekäre Arbeitsverhältnisse, insbesondere bei den osteuropäischen Spediteuren. Wobei, die schenken sich nichts mit den Deutschen. Die Verteilung der schweren Unfälle ist, kann man an den Mautfahrten ablesen, 60-40 war es immer, jetzt ist 50-50. Also es sterben genauso viele Ausländer wie Deutsche auf Autobahnen. Und der Tod lauert immer dann, wenn sie abgelenkt sind. Also ich sage immer, der Tod unterscheidet nicht zwischen Nationalitäten. Man muss wissen, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort abgelenkt ist oder in Sekundenschlaf verfallen, dann reichen 3 Sekunden und man ist tot, indem man 75 Meter zurücklegt. Also insofern, es hat nichts mit Abstand zu tun, sondern mit der Ablenkung durch das Smartphone und man legt es besser zur Seite, weil das Scrollen in der Timeline verursacht genau diese Ablenkung, die zum Tod führen kann.
Agnes aus Neu-Ulm, die schreibt, was sie auf Autobahnfahrten immer stört, ist, dass man manchmal gar nicht überholen kann, weil es Fahrer gibt, die mit einer so hohen Geschwindigkeit rasen. Oftmals habe sie Angst gehabt, dass so einer dann ihr hinten drauf fährt. Warum gibt es nicht endlich mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen? Sind Sie als Ex-Verkehrspolizist mit langjähriger Erfahrung für ein Tempolimit?
Ja, aber nicht für ein totales Tempolimit. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir sagen, wir machen Verkehrsversuch für 2 Jahre und nehmen uns ein Beispiel an Holland. Wir reduzieren an Werktagen zwischen 6 und 19 Uhr, sage ich jetzt mal, oder zwischen 7 und 20 Uhr, die Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen auf 100. Und parallel dazu aber auch auf Landstraßen, weil dort gibt es die meisten Toten, über 1200 jedes Jahr. Wir gleichen das Geschwindigkeitsniveau für LKWs und PKWs dort, wo es möglich ist, auf 80 an. Dann entfällt der Überholdruck, weil bisher dürfen LKWs nur 60 fahren und PKWs 100. Und es werden immer noch welche überholen. Aber die allermeisten werden sich dran halten. Und dadurch wird wahrscheinlich mit diesen beiden Maßnahmen die Anzahl der tödlichen Unfälle schlagartig, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, um 40% reduziert.
Mhm. Verkehrssicherheit ist ein Riesenthema, Herr Schäfer. Da könnten wir noch lange weiterreden. Zum Schluss kriegen Sie noch 2 Mails vorgelesen. Kam eine von Bernd Gutbrot vom Polizeirevier Reutlingen, also Kollege von Ihnen. Der ist gerade im Dienst und hört gebannt mit und erinnert sich selbst an ähnlich erlebte Situationen. Also einen schönen Gruß. Und ein Psychotherapeut aus Tübingen, Werner Schneid, der schreibt uns, Dieter Schäfer beschreibt so gut, wie er Menschen auf Augenhöhe begegnet und gleichzeitig Grenzen aufzeichnet. Klasse. Ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann wieder und sprechen noch mal weiter über dieses Thema Verkehrssicherheit. Danke für Ihren Besuch.
Vielen Dank, Herr Rassig.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.